in der kostbaren Gemeinschaft unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Seid willkommen, nicht nur von mir. Wer bin ich? Meinen Namen kann man vergessen. Aber Gott selbst freut sich, dass du dich auf den Weg gemacht hast in die Gemeinschaft seiner Heiligen. Es geht noch weiter. Und seiner Geliebten. So sehr hat Gott die Welt, dich und mich geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben in sich trägt. Amen? Ja, sagst du, kann ich noch nicht sagen, ich lebe ja noch. Warte ab. Ganz bestimmt. Der Wechsel aus dem Irdischen in das Himmlische, er wird auf dich zukommen und sei bereit. Heute Morgen der Biss in den Zankapfel. Was ist ein Zankapfel? Naja, sicher hat das jeder schon mal in der Familie mit Kindern erlebt oder vielleicht auch in einem Zusammenspiel von verschiedenen Meinungen und Menschen unterschiedlicher Auffassung, wo man dann feststellt, es gibt erbitterte Gegner. Es sind zwei Meinungen, die aufeinanderprallen. Aber Zankapfel, ich muss zugeben, ich weiß zwar, was damit gemeint ist. Kinder streiten weniger um einen Apfel, ne? Dann würde man sagen, das ist ein Zankapfel. Und zwar, es ist die Göttin der Zwietracht, Eris. Sie wurde nicht zur Hochzeit eingeladen und aus Rache warf sie einen goldenen Apfel mit der Aufschrift für die Schönste unter die Hochzeitsgäste, um den sich dann die schönsten Göttinnen, Hera, Athena und Aphrodite stritten. Ein goldener Zankapfel. Gibt es auch heute noch solche Streitobjekte von hohem Wert? Ein Apfel, normal. Ich hätte mitbringen können, wie viel Eimer, Uschi? Wahrscheinlich Maurerkübel voll Äpfel. Die Bäume tragen ohne Ende. Also wenn da ein Streit entsteht, verstehe ich die Welt nicht mehr. Und das ist damit auch nicht gemeint. Nein, es gibt Streitobjekte von besonderem Wert. Drei Buchstaben, AfD, CDU, SPD, Grüne, Linke und andere ringen heute in den Wahllokalen um die ersten Plätze auf den Wählerlisten. Und kennt ihr diese Auseinandersetzung, wenn die aufeinanderprallen? Ein echter Zankapfel. Um das Westjordanland streiten sich, wer denn da? Auch das kam in den Nachrichten, die israelischen Siedler und die Palästinenser, seit Jahren schon. Und selbst Russland und die Ukraine kämpfen erbittert um Besitzansprüche, Süd- und Ostukraine. Und jetzt kommt's, auch Kinder sind dabei. Kinder streiten um ein Schaukelpferd, mit dem sie nicht einen Meter vorwärts kommen. Und wir Erwachsenen super klug sagen, wie kann sowas sein? Eltern streiten um die Kinder, wer das Sorgerecht bekommt. Ein Trauerspiel, nebenbei bemerkt. Der Streit wird gesucht. Auch unter Kindern erlebt man das. Provoziert und schließlich auch noch gerechtfertigt. Ich habe Recht. Es ist höchste Zeit für einen gerechten Schlichter mit Autorität. Und da kommt mir die Jahreslosung 2026 gerade recht. Und die lautet, ja. Es gab ja jedes Jahr eine Losung. Ich weiß gar nicht, wie diese heißt, aber ich sage sie euch noch einmal heute. Siehe, ich mache alles neu. Amen. Da sagt einer mit Gerechtigkeitssinn und mit Autorität. Und das ist Gott. Wer hat das schon mal gehört? Ich mache alles neu. Na klar, ich habe das von meinem Bruder Karl-Heinz Borchers erlebt. Der sagt, ich mache alles neu. Er hat schon ein Einfamilienhaus erworben, eingezogen. Und jedes Mal, wenn man ihn besuchte, hat er wieder was erneuert. Mal waren die Wege anders gepflastert. Mal hat er hinten eine Riesenschaukel für seine Kinder gebaut. Mal fing er an, mit einem Boschhammer dann die Kellerfenster zu erweitern. Ich sage, was machst du denn da? Das ist ja im Fundament. Ich sage, wo ist das Problem? Das richtige Werkzeug und das Fenster wird größer gemacht. Ich sage, warum? Ja, meine Kinder, ich habe 3, 4 und da soll ein Kind drin wohnen und das muss auch ein großes Fenster haben. Er hatte keine Probleme, Ärmel hochgekämmt, ich mache alles neu. Und wer hat das schon mal gesehen? Der Maschsee in Hannover, so eine Eigenwerbung, ne, muss auch sein. Der Maschsee in Hannover, na, wie alt ist der? Hunderte von Jahren? Aber wir nennen die Zeitepoche nicht. Ihr wisst es, Drittes Reich, viele Arbeitslose und die haben die Schaufel und die Loren genutzt, um den Maschsee in Hannover zu gestalten. Aber was neu noch ist, ach, das kann ich empfehlen, schönes Weihnachtsgeschenk für Männer. Wenn ich jetzt sage Hamburg, wo möchten die Männer dann gerne mal hin? Ja, ja, da war er. Miniatur Wunderland. Es lohnt sich, du stehst dort fast dir die Beine in den Bauch, weil es so interessant ist. Vom Flugplatz über Schiffe, die dort fahren, verschiedene Länder, die dort gestaltet wurden. Alles in Miniaturformat. Ich sage, wie kann man sowas entwickeln? Ja, da sind kreative Kräfte auf dem Plan und immer wieder bauen sie etwas Neues. Und selbst wir beim Hauskauf, ja, wir tapezieren und spachteln die Wände neu, wir verlegen neue Leitungen, Fußböden im Haus. Und das Schlimmste, was uns jetzt in unserem Zeitalter begegnen kann, von einem sogenannten Datendiebstahl schon mal gehört. Man hat meine Daten abgegriffen. Ein Chaos. Neue Kennwörter müssen sein. Sicherungssoftware muss installiert werden. Ja, das ist bitter alles neu. Und ich möchte hier so nur mal ein Beispiel geben. Alles neu. Da gab es ein Ehepaar, ein Arztehepaar. Und die haben gesagt, wir wollen in die Mission. Wir wollen dort den Ärmsten der Armen helfen. Und wir bauen ein Krankenhaus, so modern wie in Deutschland. Und die haben ihn belächelt. Klaus-Dieter John und seine Frau, Christina heißt sie, und machten sich auf den Weg und haben gesammelt. Und nach einem Jahr hatten sie ein Spendenaufkommen, ich weiß nicht, ob es 2000 Euro waren, damit ein Missionskrankenhaus bauen. Leute, bleibt mal bei den Realitäten. Werdet mal nüchtern, würde man vielleicht sagen. Sie ließen nicht locker, sie haben es auf dem Herzen gehabt. Wir wollen in Peru unter den Quechua, wollen wir ein Krankenhaus für die Ärmsten einrichten. Und ich sage euch, die Tatsachen sehen folgendermaßen aus. 2004, nächstes Jahr, haben sie 25-jähriges Jubiläum. Es ist eine moderne Klinik in den Anden entstanden. Heute kannst du eine moderne Klinik übrigens im Internet aufsuchen, mit hunderten Menschen, Mitarbeitern bestaunen. Eine mehrzügige Schule, Krankenhaus reicht dir nicht, eine mehrzügige Schule, einen Kindergarten, eine Radiostation, eine überdachte Freilichtbühne. Mit wie viel passen da rein? Was meint der Freilichtbühne? 5000! Ich sage, hat der Mann noch alle Tassen im Schrank? In den Anden, Hochland, Quechuas, Einheimische. Wie will der 5000 Leute dahin kriegen? Zum dritten Mal haben sie ein Festival veranstaltet. Und die Plätze waren besetzt. Und ich habe es im Internet gesehen. Ich habe mich so gefreut. Junge Leute kamen zusammen aus den ganzen Ländern drumherum und auch selbst aus Peru und haben gefeiert. Wie lange? Na, Nachmittag? Eine Woche lang. Seminare zwischendurch. Ich sage, was hat dieser Mann in den Kopf gekriegt, dass er so ein großes Potenzial entwickelt hat für Kranke, für Jugendliche, für die Armen. Das ist eigentlich schön, wenn man so etwas erlebt. Alles neu erbaut mit Spenden aus der ganzen Welt. Sie vertrauen auf Gott und das heißt Diospisoyana. Und das ist das Wort in der einheimischen Quechua-Sprache. Und mittlerweile hat der gute Mann 4 Bücher geschrieben. 3 habe ich verschlungen, das 4. habe ich irgendwo dann ausgeliehen, weil man kann nicht aufhören, wenn man liest, wie Gott heute noch in unserer Zeit Wunder tun kann, dass er baut, dass er ermutigt. Wenn Gott neu schaffen will, dann nutzt er eben einfach manchmal auch ein Ehepaar und schickt sie fast in die Wüste, nein, in die Hochebene Perus. Und wir erleben zum ersten Mal, wo Gott auch ganz deutlich sagt, ich mache alles neu, zukunftsgerichtet in der Offenbarung 21, den Vers 5. Da kommt das her, der auf dem Stuhl saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und sind gewiss. Und das gilt auch für deinen Körper. Von einem Arzt zum anderen rettest du dich und sagst, wenn ich nur Linderung und Heilung erleben könnte, es kommt die Stunde und du wirst dich an dieses Wort erinnern. Danke, Herr, du hast mich neu gestaltet, bereitet, umgewandelt für die Ewigkeit. Ja, sagst du, du bist so ein billiger Jenseitströster, aber ich leide heute. Ihr Lieben, das ist der Glaube, der festhält in den Höhen und in den Tiefen des Lebens und sagt, Herr, ich lasse dich nicht. Es steht geschrieben, ich mache alles neu. Und nicht nur das, es wird noch gewaltiger. Es geht nicht nur um deinen läppischen Körper, den du hegst und pflegst und möchtest natürlich, dass es ihm gut geht. Und das ist auch in Ordnung. Aber es geht noch weiter. Gott sagt, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich glaube, das übersteigt einfach unser Denkvermögen. Soweit können wir gar nicht denken. Und darüber hinaus schreibt er auch, und ich will ein neues Jerusalem schaffen. Das finden wir in den Versen 1 und 2. Das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut ihrem Mann. Es ist eine Zukunftsvision für die Kinder Gottes. Aber heute, was sagt mir das? Das ist die Frage. Eine Bekannte, neulich gerade erst, die dieses Wort, ich mache alles neu, als Teenager damals empfangen hatte, auf ganz kuriose Art und Weise. Sie wollte sich das Leben nehmen in ihrer ausweglosen und schlimmen Situation. Und genau zur richtigen Zeit erhielt ihre Pflegemutter die fröhlichen Nachrichten. Handzeichen, wer kennt die fröhlichen Nachrichten? Die sind mindestens älter als 50. Die fröhlichen Nachrichten gab es in den Anfängen dieser Gemeinde. Erweckungszeit, die 50er Jahre. Da gab es die fröhlichen Nachrichten, da standen Zeugnisse drin von Gottes Wundertaten. Und manchmal wünscht man sich, ach, wenn es doch heute auch wieder fröhliche Nachrichten gäbe, wo man sagt, da gibt es keinen Anfang und kein Ende. Ich habe eine fröhliche Nachricht bei euch hier sogar gefunden. Hier, ja, hier, wirklich. Und die heißen Freundesbrief. Das ist jetzt Eigenwerbung. Ihr wisst, wo bin ich tätig, dann schaut hier aufs Revers und da findet ihr ein kleines Abzeichen. Kannst du das sehen, was das ist? Das ist ein Krug mit einer Fackel obendrauf und ringsrum ein goldener Ring. Entstanden ist 1898 und mittlerweile eben über 120 Jahre ist. Es ist eine Vereinigung von Männern und Frauen mit über 200.000 Mitarbeitern, die 2,7 Milliarden Testament verteilt wurden. Das ist für mich ein Wunder. Und das, was da so passiert, hier steht es übrigens 70 Jahre Gideons in Deutschland, ja, 1956 wurde auch hier in Deutschland eine Gideon-Gruppe gegründet. Das kann man dann umschlagen, das ist Statistik. Aber hier auf der ersten Seite, ich sitze da, ich habe das noch gar nicht gesehen. Andreas hat es mir freundlicherweise da hinten zur Verfügung gestellt. Ich habe mich schon bedient, danke. Warum? Ich nehme diese Blätter immer, 10 Stück habe ich euch weggenommen. Ja, dann müsst ihr nachfordern, wenn ihr sagt, das mache ich auch. Die 10, da habe ich meine Adressaten für. Die verteile ich im Ort. Da steht dann immer oben drauf, so, hier ist ja ein helles Feld. Mit besten Grüßen, Hartmut. Das kriegen die alle Vierteljahre. Der schon wieder mit seinen Gideons. Weil sie aber nicht viel Zeit haben, nehmen sie es vielleicht mit auf die Toilette und sagen, dafür reicht's, ich lese mal eben schnell. Und ich bete dafür, dass das Wort Gottes in ihre Herzen fällt und sie begeistert sind. Und das bedeutet eben, dass Menschen ermutigt werden. Und auch hier hat also auch ein Bericht Zeugnis davon gegeben, wie das Wort Gottes einen Juden, streng gläubigen Juden. Glaubt er normalerweise an Jesus? Eigentlich nicht. Traditionell nein. Und der findet seinen Messias beim Lesen durch eine Gideon-Bibel, die er, ich meine, im Hotel gefunden hat und hat nachgeforscht, kam in einen Bibelkreis, hat sich bekehrt. So viel dazu. Gott tut heute noch sein Werk, wo wir es nicht vermuten. Und das macht mich so froh. Dass heute nicht nur eben in Hameln, dass man sagt, guck so an, es sind noch so viele Plätze frei. Es gibt Länder, da reichen die Plätze nicht. Gönne es unseren Geschwistern weltweit, wo zahlreich die Menschen zusammenkommen und geben Gott die Ehre. Gib nicht auf, sondern halte fest und sagst, du machst alles neu, du schaffst auch ein neues Jerusalem. Und dieser Teenager, von dem ich geschrieben habe, siehe, ich mache alles neu, sie sagt, augenblicklich bekam ich wieder Lebensmut für ihre schlimmen Lebensumstände und veränderten sich schlagartig. Ein Wort Gottes fällt in ihr Herz und sie ist wieder positiv eingestellt und sieht das Leben von Gottes Seite aus. Es ist Gottes Wort, wohl für die Zukunft als Prophetie, kann es dein Leben auch heute noch total verändern. Gott macht neu, wo eigentlich nichts zu hoffen ist. Und er hat übrigens wiederholt Neues erschaffen. Mitdenken ist immer erwünscht bei mir. Da ist noch einer bei mir hier so und denkt mit oder schon jetzt im Augenblick beim Garten oder oh, ich muss morgen das Auto übrigens zum TÜV bringen. Nee, Mensch, mein Vertrag ist abgelaufen, da muss ich mich auch drum kümmern. Ach, ich weiß, diese Gottesdienste verführen dazu, dass man mal sagt, ja, der redet ja sowieso weiter, ob ich denke oder mitdenke nicht. Nein, mit mal unterbricht er und sagt, ihr seid gefordert. Und jetzt geht es darum, Gott hat wiederholt Neues geschaffen, also schon in der Vergangenheit Neues geschaffen. Und ich sage jetzt mal so, die Bibelkenner, ja, die können ganz stolz sagen, ha, ich weiß es, Hesekiel 36, 26. Ja, ist schwierig, ich müsste auch nachlesen, was da steht. Aber ich habe es aufgeschrieben, ich kann es auch aufschlagen. Und ich mache es einfacher für die Neutestamentler, ihr seid es. Und wenn ich jetzt diese Bibelstelle sage, ja, da melden sie sich. 2. Korinther 5, Vers 17. Ja, da haben wir es, siehst du? Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und schon im Alten Testament, ich habe es ja eben gesagt, Hesekiel 36, da finden wir eine ähnliche Stelle, da wird es schon vorausgesagt, ich will ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, gesprochen zu den Juden. Ja? Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und das geht noch weiter, das ist so großartig. Und ich will meinen Geist in euch geben. Wann ist das passiert? Das Fest heißt wie? Ja, Pfingsten. Genau, Pfingsten haben wir die Erfüllung erlebt. Und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Alte Prophezeiung durch Hesekiel erfüllt vor 2000 Jahren. Ja, ist lange her, stimmt. Aber wenn ich sage, neuer Himmel und neue Erde, irgendwann wirst du auch sagen, naja, noch lange hin, 2000 Jahre. Ich weiß es nicht, das wird wahrscheinlich schneller eintreten, als wir denken. Also ein neues Herz. Gott schafft etwas Neues, ein neues Herz. Und dazu gehört, Jesus ergänzt, eine neue Lebensführung. Neue Lebensführung, wieso? Wie du mir, so ich dir. Ne? Das ist unser Bier. Ja, eine neue Lebensführung finden wir in Johannes 13, 34, er gibt uns dann auch gleich mit einem Ratschlag. Ich gebe euch nicht ein uralt Gebot, 10 Gebote kennen wir ja, ne, mehr oder weniger. Ich gebe euch ein neues Gebot. Da haben wir es. Was sollen wir denn machen? Dass ihr euch untereinander liebt, so viel wie du kannst. Nee. Dass ihr euch untereinander liebt, wie ich, sagt Jesus, euch geliebt habe. Und da kannst du dann mal probeweise mit deinem eigenen Lebenspartner, Ehepartner anfangen, ihn lieben, so wie Jesus uns geliebt hat. Und dann stellst du mit mal fest, wie war denn sein Ende? Nur ei, tai, tai. Und ich habe dir auch ein neues Parfüm mitgebracht. Ist das Liebe? Oder ist es das sogar, ich meine, es war der Präsident Steinmeier, der eine Niere gespendet hat, der Bundespräsident. Für wen denn? Für seine Frau. Das muss ich sagen, das ist Liebe, ein Stück seines Lebens abtreten und zur Verfügung stellen, damit seine Frau weiterlebt. Das gibt's tatsächlich. So weit geht die Liebe. Muss das denn so sein? Ja, wenn du deine Frau lieb hast. Ja, da muss aber Gott noch viel tun. Oh, dann bleib zurück und tue Buße heute. Da wollen wir für beten, dass wirklich dass Jesu Wunsch in Erfüllung geht, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Dieses neue Gebot. Es war nicht nur, solange ich hier auf Erden weile, danach weiß ich, Kraut und Rüben geht rauf und runter. Ja, da kann ich auch nichts dann machen. Nein, er sagt, ich gebe euch das mit auf den Weg. Daraus entsteht natürlich auch eine neue Gemeinde. Und die könnt ihr auch hier sehen. Eine neue Gemeinschaft passte nicht in die Synagogen, weil Jesus für einen neuen Bund, Luther übersetzte Testament, einen neuen Bund geschlossen hat. Man kann aber auch Bund dazu sagen. Und das wissen wir, wenn wir das Abendmahl feiern, da steht es, ich gebe mein Blut zu einem neuen Bündnis mit euch. Warum ein neuer Bund? Weil der alte veraltet war und überholt und auch von den Menschen nicht eingehalten wurde. Selbst die strenggläubigen Juden wussten auch immer noch, da sind in meinen Gedanken Sachen, die da nicht hineingehören. Da sind Worte, die mir über die Lippen gekommen sind, die nicht ausgesprochen werden sollten. Sie merkten, ihr Herz war noch nicht verändert. Aber für die Kinder Gottes, die ein Ja zu der Leidensgeschichte Jesu gesagt haben, die feiern das Abendmahl in dem Bewusstsein, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Und in diesem neuen Bund wissen wir uns mit ihm absolut verbunden, ein neuer Bund. Und wenn du das so richtig erlebt hast, dann geht's dir so wie mir heute Morgen, dann singst du auch ein neues Lied. Und das ist so schön, wenn wir dann in der Freude sagen, Mensch, der Text, ja, der passt ja super. Ja, da kann ich mitsingen. Das bewegt uns. Ein neues Lied. Und dann in Offenbarung 21,1, da will ich nicht groß sprechen, einen neuen Himmel. Aber der Himmel ist doch schon so schön. Naja, die Grünen sagen da was anderes. Der ist verseucht. Und da muss neu eigentlich erneuert werden. Was haben wir da? Ozonloch haben wir gestopft, ne? Ja. Jetzt haben wir CO2 zu viel da drin. Also Fahrrad nutzen und nicht mehr Auto fahren und so weiter. Tausend Sachen fallen uns ein neuer Himmel. Nein, er wird einen neuen Himmel schaffen. Und die Erde müssen wir erhalten. Leute, da haben wir jetzt die künstliche Intelligenz. Die brauchen wir, die müssen wir einsetzen, damit wir überleben als Menschheit. Ich sage dir eins, die Bibel sagt, ich will eine neue Erde schaffen. Und die alte wird nicht mehr sein. Die wir so bewahren wollen. Und das ist auch gut so. Das ist der Schöpfungsauftrag. Bewahrt die Schöpfung, macht sie nicht kaputt, raubt sie nicht aus. Unterdrückt euch nicht gegenseitig. Und dann kommt das neue Jerusalem, Offenbarung 21,2. Das irdische Jerusalem ist bis heute, und jetzt sind wir beim Thema, das ist bis heute ein Zankapfel. Wir haben mitgekriegt, die Göttin der Zwietracht. Deshalb war es dieser Zankapfel. Sie hat Streit ausgelöst bei unserer Eitelkeit. Die schönen Damen waren versammelt und jeder wollte diesen goldenen Apfel haben, denn der war der schönsten geweiht. Und so kann man einen Apfel hineinwerfen in die Menge und Gott, kann man fast sagen, hat Jerusalem hineingestellt in dieses Land und sofort fangen Juden und Palästinenser an, sich heftig zu streiten. Stimmt das? Es ist ein Zankapfel von Juden und Moslems bis heute. Wer darf wohnen auf dem Berg Jerusalems? Das ist so diese Frage. Wer hat denn ein Recht dazu? Dort hat Salomo seinen ersten Tempel erbaut. Nee, Gottes Tempel, nicht seinen. Aber er war der Erste, der ihn Tempel bauen durfte. Und er wurde von Feinden später niedergebrannt. Das kann doch nicht sein. Unter Esra wurde er wieder aufgebaut und von Feinden Israels wiederum später niedergerissen. Und dann war es Herodes, der den dritten Tempel gebaut hat. Und auch dieser wurde von den Römern während ihrer Herrschaft in Israel ca. 70 nach Christus verbrannt. Im Vordergrund sehen wir diese Skizze. Es ist eine Schönheit, es ist ein Bauwerk, so würde ich es bezeichnen. Ja? Schöner scheint dahinter dann doch, wie heißt das dahinter? Das ist mit der goldenen Kuppel, das ist der Felsendom. Fälschlicherweise wird oft gesagt, das ist doch die Moschee. Nein, das ist sie nicht. Das ist die Al-Aqsa-Moschee, die ist auch auf dem Tempelberg und das ist eben der Felsendom und da komme ich auch gleich noch dazu. Wer darf wohnen auf heiligem Berge? Da können wir sagen, das ist jetzt dort, wo der Felsendom steht, oben die Spitze in Jerusalem, der heilige Berg. Dort standen drei Tempel. Haben wir das verstanden? Und alle nicken mit dem Kopf, ja, da gehört er ja hin, hat ja Gott gesagt. Was steht heute da? Ein Felsendom. Ist er zur Ehre Gottes gebaut worden? Na, wer kennt Geschichte? Ich habe ja auch nachgelesen, gebe ich zu, deshalb kann ich es euch weitergeben. Es ist eine Gedenkstätte, so würde ich die bezeichnen, zur Ehren der Himmelfahrt oder der Auffahrt Mohammeds in den Himmel von diesem Felsen. Und über diesen Felsen haben sie einen Felsendom gebaut. Und wer darf wohnen auf diesem heiligen Berge? Na, da hat sich Mohammed verewigt. Alle, die dem Islam verwandt sind, die sagen, da, auf dem Berg Jerusalem, drittes Heiligtum der Moslems. Das erste ist Mekka. Dann kommt Medina, meine ich, ne? Egal, und das ist das dritte Heiligtum der Moslems. Und wer darf wohnen auf dem Berg? Und ich war so erschrocken, als ich das in den Psalmen gelesen habe. Vielleicht ist es euch auch schon mal so gegangen. Was wird denn da in den Psalmen ausgesagt? David hatte keinen Tempel und trotzdem wie so eine göttliche Eingebung, Fragen gestellt. Und zwar, könnt ihr euch erinnern, da fragt er, wer darf wohnen? Oder ich muss es korrekt deutsch vorlesen. Herr, wer wird wohnen in deiner Hütte? Er bezeichnet das als Hütte, denn er hatte damals keinen Tempel, sondern nur die Stiftshütte. Und die wurde an besonderen Orten immer aufbewahrt, verehrt. Da kamen die Israeliten zusammen, haben ihre Opfer gebracht. Da wurden ihnen die Sünden erlassen von dem hohen Priester einmal jährlich. Wer wird wohnen in deiner Hütte? Wer wird bleiben auf deinem heiligen Berg? Das war unumstritten für die Juden. Das ist ein heiliger Berg, wo der Tempel dreimal bereits schon stand. Und wenige Kapitel weiter, 24, die Verse 3 bis 6. Wer wird auf des Herrn Berg gehen? Wer wird, also zukunftsgerichtet, David hatte noch keinen Tempel und er sagte, wer wird gehen und stehen an seiner heiligen Stätte? Die Antwort, der unschuldige Hände hat. reines Herzens ist, der nicht Lust hat zu loser Lehre und schwört nicht fälschlich, der wird den Segen des Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Oh, das ist schwere Kost. Da haben wir einen Zankapfel auf dem Berg Gottes. Und wir können uns aufkrapfen und sagen, das geht aber so nicht nach meiner Religion. Nein, an diesem Berg, der Zankapfel, da hat sich schon jemand festgebissen. Hat das Thema noch? Der Biss in den Zankapfel. Wer könnte das gewesen sein? Gebt nicht den armen Moslems die Schuld. Wer steckt hinter diesem Hass, dem Gott der Juden? Da müssen wir als Kinder Gottes drüber nachdenken und wissen, da gibt es einen Widersacher, der schon von Anfang an den Menschen verführt hat, nach der Frucht zu greifen, es steht nicht Apfel, aber nach der Frucht im Paradies zu greifen und sie auszuteilen, weiterzugeben. Eva, ihre erste Falschhandlung, und Adam, der auch nicht genau hingehört hatte. Und das geht ja öfter so, ne? Mir. Du sagst, habe ich dir doch gesagt? Ja, stimmt, hat sie mir gesagt, aber ich höre ja nicht immer richtig hin. Kennt jede Frau, ne, von ihrem Mann. Habe ich dir doch gesagt. Und Gott sagt auch, oh, wie euch habe ich euch warnen wollen und euch doch da schon mitgeteilt. Ja, er ist ein Zankapfel zwischen Moslems und Juden und er wird verbissen, wird gestritten und verteidigt. Und ja, auf diesem Gottesberg steht der Felsendom mit der goldenen Kuppel, in Gedenken daran, dass Mohammed dort seine letzte Reise in den Himmel angetreten hat. Und auf dem Tempelberg, jetzt haltet euch fest, steht auch die Al-Aqsa-Moschee für, im Internet nachlesbar, für wie viele Gläubige? 50, 150, 1000 oder wie viel? Al-Aqsa-Moschee, die kann man jetzt hier, glaube ich, nicht sehen. Es könnte sein, dass sie da hinten, nein, hier sehe ich sie nicht, ist auch ein längliches, großes Gebäude und da ist Platz für, ich sage es euch, 5000 Gläubige. Tja, und sofort, 5000, bei den Gideons, ja, wir haben auch schon Testamente, 5000, nein, Bibel, 5000, nennt mir die Zahl, 5000. Wo fällt uns die Zahl 5000 auf? Ich gebe euch einen Tipp, zuerst waren es 3000 und dann, ja, nach neuer Predigt, neuer Belebung waren es, wo steht das? Wo wird es beschrieben? Welche Zeit hatten wir? 5000, was? Speisung der 5000, sehr gut. Ja, aber das kommt diese Zahl nicht vor, sondern Apostelgeschichte. Ja, Jerusalem Apostelgeschichte und die Zahl wuchs auf. 5000, wo haben die sich versammelt? In Jerusalem. Die müssen einen Platz gehabt haben. Ich weiß es nicht, auf dem Vorhof des Tempels oder gab es einen großen Saal. Die Männer, die sich nach Pfingsten dort versammelten, stieg auf 5000. Und wer schafft Neues? Das ist unser Gott. Und warum das Neue? Jeder kann es erklären. Neues brauche ich, wenn das Alte keinen Wert mehr hat, veraltet ist, wenn etwas Neues her muss. Dann gehen wir wieder ins Alte Testament einmal zurück, weil das, wenn es nur einmal drin stünde und man baut eine Lehre auf, kann das immer schnell für Streitigkeiten sorgen. Ach, das ist einseitig, das steht nur einmal in der Bibel, aber jetzt lesen wir mal in Jesaja 65, Vers 17. Denn siehe, ich will, das ist ja wie in der Offenbarung, entweder hat Johannes dahin gehört, ach, das nehme ich auch mit rein, das passt ganz gut, glaube ich nicht. Johannes war ein Jünger des Herrn, der ihn von ganzem Herzen liebte. Und der schreibt nämlich auch, siehe, ich will einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken wird, noch sie zu Herzen nehmen. Also aus dem Alten Testament heraus sehen wir schon neuer Himmel, neue Erde. Und in Jesaja 66, Vers 22, brauche ich ja nur umblättern, einfach, gleich wie der neue Himmel und die neue Erde, die ich mache, schreibt Gott, vor mir stehen, spricht der Herr, soll also auch euer Same und Name stehen. Auch Juden, hat man versucht, die schon auszulöschen durch die Jahrhunderte in der Vergangenheit? Ja, öfters? Ja, aber sowas von heftig, sowas von gemein, sowas von brutal. Und wir wollen auch gar nicht in unsere Geschichte dann zurückgehen, das mögen wir nicht. Aber es ist schreckliche Gewissheit und Tatsachen, das, was da passiert ist, gegen das Volk Gottes sich versündigt. Das ist einfach eine geschichtliche Tatsache. Und nicht nur wir. die Spanier und wo sie überall waren, in Russland, auch die Juden, überall verfolgt, bis sie irgendwo sich aufmachen. Frankreich hat jetzt wieder so viel Antisemitismus erlebt, dass sie jetzt nach Israel rein wollen. Und die Bibel spricht davon. Am Ende der Zeiten will ich sie sammeln. Jäger und Fischer. Zuerst werden sie gejagt und wenn sie nicht wollen, dann werden sie auch noch rausgezogen. Du raus, 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 ab, weg. Es ist Geschichte, die Gott schreibt. Daran sehen wir im Alten Testament bis ins Neue Testament. Gott schreibt Geschichte. Und dieser Gott ist an deiner Seite. Hat er einen Blick für dein Leben? Oder sagst du, ach, der kümmert sich immer nur um die Weltgeschichte. Ich bin gar nicht dabei. Ich bete, dass die AfD Sieger wird. Oh, da habe ich auch einen auf den Deckel gekriegt. Ich gebe mal zu, meine Schwachheit. Ich habe bis Mitternacht geguckt. Ich wollte wissen, Sachsen-Anhalt. Mehrheit oder nicht? Denn der gute Mann, Siegmund heißt er, Ulrich, ne? Ulrich Siegmund, hat doch gesagt, ich trete nur an, wenn ich die absolute Mehrheit habe. Ich sage, der hat Format. Da gehört was zu. Und dann war das so spannend wie ein Krimi. Dann hatten sie ein paar Stimmen mehr und wieder weniger und dann nochmal und Mitternacht. Weißt du, was Gott mir gesagt hat? Nächsten Tag. Hartmut, verlass dich nicht auf Fürsten. Sie sind auch nur Menschen. Und noch eine zweite Stelle gibt es. Und es ist ja kein König, den wir neu wählen, kein Kaiser, sondern es sind Ministerpräsidenten, wenn man so will. Ne? Richtig? Ministerpräsidenten. Nächste Woche geht es ja weiter. Wieder zwei Länder, ne? Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Wieder wird gewählt, wieder Spannung. Nein, ich sage, Herr, du setzt Könige ein, du setzt Könige ab. Das wollen wir glauben, aber wir brauchen eine betende Hintergrundgemeinde, die nicht nachlässt und sagt, Herr, dass dein Wille geschehe, dass du wieder eine neue Aufmerksamkeit bekommst, dass neue Gottesfurcht in unser Land reinkommt. Wir haben so viel verdreht. Wenn du das mit den 10 Geboten vergleichst, es ist einfach entsetzlich, was heute propagiert und gelebt wird. Danke für die Erinnerung. Ja, ich habe verstanden. So. Und da bin ich tatsächlich doch beim letzten Vers angekommen und wir sind wieder im Neuen Testament. Und 2. Petrus 3, Vers 13, wir warten aber eines neuen Himmels, bist du dabei, und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welcher nicht mehr gewählt wird. Nee, in welcher nämlich Gerechtigkeit wohnt. Und wenn Gerechtigkeit da ist, dann sagst du, ich bin zufrieden. Ja, ich bin glücklich. Der Streit hat ein Ende. Der Zankapfel, der kann aus dem Mund genommen werden, wo du dich dran verbissen hast. Da werde ich für kämpfen, da werde ich mich für einsetzen und das muss anders werden. Das kannst du alles machen. Da hast du den Urheber vergessen. Das ist dein Gott, der dich werden ließ und der auch eine Absicht mit deinem Leben hatte. Ich sage, Herr, was ist denn mit mir los? Wieso muss ich mit fast da über 70 noch nach Hameln fahren? Weil in meiner Bibel steht, es gibt da keine Rentner. Ach, das war eine weite, große Erkenntnis, dass ich gesagt habe, okay, ich bin bereit, wenn ich Auto fahren kann, ne, und darf zu euch das Wort Gottes predigen, rückwärts gerechnet. Da waren manche wahrscheinlich noch nicht hier. Das ist nämlich 60 Jahre her. Ja, 60 Jahre, da war ich aber nur dann der Kofferträger von meinem Vater, der kam hier zu euch in Hameln. Und da gab es noch eine andere Leiterschaft, außer Harald, der war schon im Chor der Leiter da und hat Gitarre gespielt. Ne? Ohne Gitarre. Großartig. Ja, und so verändert Gott manchmal Zeitabschnitte. Und wenn wir wissen, wofür wir da sind, dass Gott sagt, ich habe dich genau da reingesetzt, vielleicht in diese missliche Situation, da komme ich nicht hin, wo du lebst. Wahrscheinlich nicht in eine WG oder eine Gruppe oder ein eigenes Haus oder Wohnung, Stadtviertel, wo auch immer, wo man sagt, aber du bist da und du wohnst da. Und Gott möchte dich gebrauchen an dem Ort. Tja, ich lag dann auch im Krankenhaus mit einer Hirn-OP und liege da. Und hatte mein Kamel zu führen, das war diese Flasche, die da hing und kriegte eine Infusion. Fühlte mich wie ein Kameltreiber. Und dann sagt einer, Herr Ulrich, ich kenne Sie. Ich sage, was? Verbundener Kopf, kaum zu erkennen. Sie haben doch meine Tochter beraten. Die saß doch im Rollstuhl, ich war bei Ihnen. Ich sage, ich erinnere mich, nehmen Sie Platz. Und wir haben uns ausgetauscht. Ich sage, muss das sein? Im Krankenhaus musst du, Herr, mir solche Begegnungen schenken. Ich habe einen Blick in Gesundheit und Krankheit auf dein Leben. Und ich gebrauche dich. Auch in der Reha-Einrichtung. Ja, Gott kann das. Wie er will. Amen. So wie Gott will. Ja, Amen. Das war ein leises Amen, dann mache ich weiter. Ihr seid ja noch gar nicht voll dahinter. Es ist ein Blickrichtungswechsel angezeigt, steht hier noch drauf, für Gottes wunderbares Handeln. Was fesselt unser Interesse? Da steht jetzt Zeitung, Hand hoch, ich gucke auch nicht hin. Handy, Hand hoch. Fernseher, wie viel Zeit prägt unser Denken, unsere Grundhaltung? Denn jetzt kommt's, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. So, und das ist dann der Test für unsere Ehepartner, die erinnern ihn. Jetzt weiß ich, was in dir drin ist. Ja, ich habe Hunger. Herr Jesus, wir danken dir, dass du durch dein mutmachendes Wort immer wieder versuchst, unsere Herzen auf die Zukunft hin auszurichten, wofür du gekommen bist, dein Leben gelassen hast, dass du eine Gemeinde auch hier in Hameln stationiert hast, die wie ein Leuchtturm dort steht und Signale aussendet zur Orientierung, zur Rückgewinnung, runter von der Sandbank bei der nächsten Flut, wieder rein in die Fahrbahnmitte. Herr, du kannst überall deine Leute gebrauchen. Gib uns Weisheit und deinen Heiligen Geist dazu, das Richtige zu tun und das Falsche zu lassen, zur Ehre deines Namens. Amen.